herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GFD Finanzkommunikation.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Hedgeworkerinnen, liebe Hedgeworker, herzlich willkommen zum 83. Hedgework Talk. Mein Name ist Joachim Althoff und ich habe mir als Gast Andreas Schaaf eingeladen. Er ist Portfolio Manager Healthcare bei Apo Asset. Herzlich willkommen, Herr Schaaf.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Beschreiben Sie vielleicht gleich am Anfang, wie sind Sie dazu gekommen, in so diesem speziellen Sektor Portfolio Manager zu werden? Ist ja doch ein Sektor, mit dem kommen wir gleich darauf zu sprechen, mit vielen Besonderheiten, der sich auch von anderen Branchen sehr deutlich unterscheidet. Weiß nicht, haben Sie vielleicht eine Vorbildung auch im medizinischen Bereich, Gesundheitsbereich, erzählen Sie so ein bisschen und natürlich auch über Apo Asset.
Ja, das mache ich sehr gerne. Ich bin ursprünglich, komme ich aus dem Trading, also ich bin weder Arzt noch Naturwissenschaftler, also ich bin eigentlich BWLer, habe dann im Trading gearbeitet und 2020 mich eben bei der Apo Asset wiedergefunden. Das war ja genau in der Corona-Zeit. Da hat das Thema Gesundheit am Kapitalmarkt natürlich extrem an Bedeutung gewonnen und ich wollte zum einen ins Asset Management wechseln und zum anderen fand ich den Sektor damals unglaublich interessant und das war der Grund, warum ich bei der Apo Asset gelandet bin. So, und die Apo Asset, für all die uns nicht kennen, wir sind eben eine Fondsgesellschaft aus Düsseldorf mit über 20 Jahre Erfahrung. Unsere Gesellschafter, die haben den ganz klaren Healthcare-Fokus, das ist nämlich die APO-Bank, die Deutsche Ärzteversicherung aus Köln. Also unsere Expertise ist Gesundheit. Wir haben einen wissenschaftlichen Beirat, den wir anzapfen können bei wichtigen Themen. Die machen natürlich keine Anlage für uns, aber eben beratend. Und ja, wir haben des Weiteren noch eine Beteiligung, wo wir Hauptgesellschafter sind. Das ist die Medical Strategy. Die machen eben diesen Pharma- und Biotech-Part für uns. Der Gesundheitsmarkt ist ja sehr heterogen. Und die Kollegen von Medical Strategy, die sitzen eben in München und sind vornehmlich Biologen, Molekularbiologen. Das ist so ein bisschen der Hintergrund zu mir und auch zur Apo Asset.
Mhm. Dann fangen wir vielleicht mal so mit dem großen Bild an. Wenn man sich Aktien im Gesundheitssektor anschaut, um es vorsichtig zu formulieren, war ich nicht ganz vorne dabei in der Liste der erfolgreichsten Sektoren. Was ist so Ihr Eindruck? War das irgendwie so Winner takes it all? Außer KI und Technologie war jetzt nichts mehr gefragt oder warum haben sich Gesundheitsaktien da so schwer getan?
Ja, Sie haben es erwähnt. Die Gesundheitsaktien haben 2025 schon ein sehr schwieriges Jahr gehabt, insbesondere das erste Halbjahr. Und das war historisch schlecht. Q2 war zum Beispiel das schlechteste Quartal seit 35 Jahren. Also irgendwas muss da ja ganz, ganz stark im Busch gewesen sein. Und wir haben eben eine Reihe von kurzfristigen Belastungsfaktoren festgestellt. So, und diese Belastungsfaktoren, die waren größtenteils politisch getrieben. Lassen Sie mich da ganz kurz mal drauf eingehen, weil ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass das eben kurzfristig ist und dass der Investment Case Healthcare eben nicht gebrochen ist. So, wir haben beispielsweise am Anfang des Jahres, der Kapitalmarkt hat das Thema Zölle ganz, ganz stark gespielt. Da waren auch Medizintechnikaktien insbesondere betroffen. Am Anfang wurde angenommen, dass eben diese Unternehmen so global produzieren, dass sie auch hohe Zölle zahlen müssen. Da war die Sorge eben da groß. Das war ein Belastungsfaktor. Ein weiterer war die neue Trump-Regierung, die ziemlich früh auch klar gemacht hat, dass man die hohen Medikamentenpreise runterbekommen möchte. Trump spricht immer von dem Most Favored Nation Ansatz. Also man will die Preise von Medikamenten auf ein Niveau bringen, was andere entwickelte Länder haben. Das hat zum Beispiel die Pharmawerte getroffen. Das war der zweite Faktor. Der dritte, die Behörde, die Forschungsbehörde, NIH in den USA, das ist ein Riesenbudget und auch da wollte man mit dem Rotstift ansetzen. Trump wollte erstmal alles neu für sich entwickeln bzw. verändern und da waren wirklich massive Budgetkürzungen im Spiel, was zum Beispiel die biomedizinische Forschung getroffen hätte. So, ich spreche jetzt immer im Konjunktiv bzw. so, dass dass es doch auch Lösungen gibt. Und wir haben eben am Anfang im ersten Halbjahr diesen Abverkauf von Gesundheitstiteln gesehen, eben aus diesen Gründen. Und je länger das Jahr gedauert hat, desto klarer wurde eigentlich, dass diese Belastungsfaktoren handelbar sind. Wir haben zum Beispiel erste Deals mit den Pharmaunternehmen, die Trump gemacht hat. Die Unternehmen verpflichten sich jetzt in den USA, Kapazitäten aufzubauen, mehr zu investieren. Auf der Gegenseite werden sie eben bei den Zöllen bevorzugt, beziehungsweise zahlen nicht so viel. Also alles in allem, ja, es gab eine Reihe von Belastungsfaktoren. Die haben auch dafür gesorgt, dass Healthcare so unbeliebt war in dem ersten Halbjahr. Aber die letzten Wochen, wo wir uns tatsächlich sehr gut entwickelt haben, zeigen eben, wenn man mal wirklich sich mit dem Thema beschäftigt, und das ist ja auch unsere Aufgabe als aktiver Manager, dass das nicht ganz so schwarz ist, wie die Börse das manchmal malt.
Hm. Sie haben die langfristigen Argumente angesprochen, die immer noch, Sie sagen, für den Gesundheitssektor zählen und wirklich noch als Treiber dienen. Was würden Sie als die wichtigsten sehen? Ist das der demografische Aspekt, dass eben ja die Bevölkerung tendenziell älter wird und klar mit dem Alter steigen auch Gesundheitsausgaben? Oder sind vielleicht auch dann neue Medikamente, die entwickelt werden? Stichwort auch Abnehmspritzen, das war vor 5 Jahren, sage ich mal, noch gar kein Thema, also ganz neue Segmente sich entwickeln. Was sind da vor allem die Wachstumstreiber?
Ja, ich glaube, es ist eine Mischung aus dem, was Sie auch schon angeschnitten haben. Also wir haben im Healthcare-Sektor tatsächlich den Vorteil, dass wir strukturelle Treiber haben. Und da sind wir gesegnet. Also Sie haben die Demografie angesprochen. Ich glaube, da brauchen wir nicht mehr zu sagen. Das ist einfach so, dass man im letzten Drittel seines Lebens leider mehr medizinische Produkte nachfragt. Das ist gegeben. Das ist der erste Faktor. Die Unabhängigkeit zur Konjunktur sehe ich als großen Vorteil. Natürlich gibt es Bereiche, wo der Patient selber bezahlen muss, da ist es schon konjunkturabhängig, aber ein ganz großer Bereich von Gesundheit ist eben ein nicht zyklisches Konsumgut. Einfach gesprochen, ob die Inflation bei 3, 4 oder 5% steht, macht eben nicht den Unterschied, ob das gebrochene Bein behandelt wird oder nicht. Das ist das Schöne an unserem Sektor. Und der Punkt, der mich besonders euphorisch werden lässt und den ich auch persönlich sehr faszinierend finde, ist eben der Einsatz neuer Technologien. So, wenn wir viele Jahre zurückblicken, dann hat man vielleicht den Gesundheitssektor als sehr grau, langweilig, Pharmawerte, die ganz, ganz viel Cashflow generieren, aber vielleicht so in ihrer Innovation vielleicht nicht ganz so spannend sind. Aber das ist eine sehr alte Ansicht. Heutzutage ist eben der Gesundheitssektor ja sehr eng verbunden mit dem Technologiesektor. Sie haben die CEOs von den großen Tech-Firmen, die auf jeder Pressekonferenz, jedem Quartalsbericht in irgendeiner Weise betonen, wie wichtig Healthcare für sie ist. Der Einsatz von KI, da sprechen wir auch hoffentlich später nochmal drüber. All das sind Treiber, die den Gesundheitsmarkt eben für mich und auch für viele andere so attraktiv machen. Und dann gibt es eben so Jahre wie diese, wo das in den Hintergrund rückt und andere Sektoren vielleicht spannender sind, aber mit etwas Weitsicht erkennt man eben, dass der strukturelle Case nicht gebrochen ist, und das ist das, was Investoren eigentlich fasziniert.
Okay. Kommt so gerade in den Sinn, vielleicht ist ja auch eine speziell so eine deutsche Sichtweise, wenn man hier an Gesundheitssektor denkt, auch die jüngsten Nachrichten und Fernsehen, dann kommt eben überschuldete Krankenhäuser, Finanzloch bei den Krankenkassen und irgendwie das Gefühl, wo nur allein der Staat für die Gesundheit zuständig ist. Aber ich glaube, das ist auch eine europäische oder vielleicht auch vor allen Dingen deutsche strukturelle Schwäche, die in anderen Ländern ja nicht so gegeben ist.
Ja, wobei ich könnte mir auch vorstellen, dass das so ein bisschen deutsch ist, dass man sehr viel klagt, obwohl das nicht immer gerechtfertigt ist. Also wir haben im Wettbewerbsvergleich immer noch ein ziemlich gutes Gesundheitssystem, insbesondere auch für jeden. Das gibt's ja nicht in allen Ländern. Also allein aus dem Blickwinkel würde ich erstmal sagen, dass das Gesundheitssystem in Deutschland gar nicht so schlecht ist. So, aber wenn ich mir das Investmentumfeld anschaue, dann erkennen wir schon, und das ist nicht schwer, dass die Musik größtenteils in den USA spielt. Insbesondere wenn es ums Thema Innovation geht. Also ich Ich denke da zum Beispiel auch an die Biotechnologiewerte. Das Kapitalmarktumfeld in den USA ist ja ein ganz anderes. Die Firmen können viel besser Geld einsammeln. Das macht es schon viel einfacher in den USA für diese Firmen auch Fuß zu fassen. Und das ist eben dann auch der Grund, warum die Firmen vielleicht besser forschen können. Sie haben das bessere Geld. Der Fokus ist ein anderer. Ich würde trotzdem nicht sagen, dass wir so unglaublich weit hinterherlaufen. Natürlich ist das nicht auf Augenhöhe, aber allein die Corona-Krise hat gezeigt, dass eben auch BioNTech als deutsches Unternehmen sich da sehen lassen kann. Ich würde grundsätzlich gar nicht so diese Länderbrille aufziehen. Unsere Aufgabe ist es, die besten Healthcare-Unternehmen weltweit zu finden. Und aus welchem Land die kommen, ist vielleicht gar nicht so wichtig. So, da gibt es natürlich auch den Home-Bias, dass man vielleicht zu viel auf die eigenen Unternehmen guckt, weil man denkt, man würde sie besser kennen. Also ich betrachte das differenziert. Ich erkenne, dass die USA in vielen Punkten tatsächlich fortschrittlicher ist, auch bereiter, bestimmte Wege zu gehen. Ich denke da zum Beispiel an eine Aussage vom neuen Gesundheitsminister, der ja tatsächlich kontrovers ist, aber einer seiner Aussagen war eben, dass er möchte, dass innerhalb der nächsten 4 Jahre jeder Amerikaner ein sogenanntes Wearable benutzt. Also das sind zum Beispiel Fitnessuhren oder eine Apple Watch, all sowas. Also irgendein Gerät, was die Daten, die medizinischen Daten nutzt. Und ja, solche Aussagen, die vermisse ich bei deutschen Politikern schon. Also das kommt irgendwie so alles zusammen. Und so stelle ich eben fest, dass die USA voranläuft. Aber wir müssen uns nicht kleiner machen, als wir sind.
Okay. Wenn man vielleicht mal in der Gesundheitssektor so ein bisschen Subsektoren sich anschaut, also Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik, können Sie da vielleicht ein bisschen darauf eingehen, was sehen Sie da, wo sind Sie gerade die Trends am stärksten oder welche, sagen wir mal, von diesen Subsektoren vielleicht bei den Investoren an der Börse gerade am beliebtesten?
Ja, sehr gerne. Wir haben am Anfang über die Belastungsfaktoren gesprochen. So, und da gab es natürlich dann den Abverkauf von diesen Branchen. Das war beispielsweise der Pharmabereich mit den Medikamentenpreisen, aber auch die Labordienstleister, die unter diesen Budgetcuts litten. Und wenn ich jetzt mir überlege, welche Sektoren in die Zukunft hinaus vielleicht ganz interessant sind, dann sind das eben die, die so stark abverkauft sind und bei denen der Abverkauf nicht gerechtfertigt war. Und das ist beispielsweise die Biotechnologie. Wir sehen den Sektor in den letzten Wochen ganz besonders stark. Das Thema M&A ist da faszinierend. Sie müssen sich das so vorstellen, die großen Pharmawerte, die haben immer wieder Patente, die auslaufen. Medizinische Produkte werden eben generisch. Und nach dieser Zeit muss die Umsatzlücke gefüllt werden. Und das Wort Patentklippe ist sehr negativ konnotiert. Wir finden das viel positiver, denn mit dieser Klippe sind die Firmen gezwungen, sich immer wieder neu zu erfinden. Das machen sie entweder, indem sie selber eigene Medikamente entwickeln oder sie kaufen eben zu. Und diese Zukäufe, die erkennen wir im Moment vermehrt. Ja, unsere Kollegen aus München, Medical Strategy, die haben allein dieses Jahr 8 Übernahmen in ihrem Fonds getroffen. Also da ist auch als Investor eine ganze Menge zu holen. Und das wäre ein Bereich, den ich unglaublich spannend finde. Aber auch die Labordienstleister beispielsweise, all diese, die Firmen, die im Prinzip in der zweiten Reihe bei der Forschung mitarbeiten, die profitieren da ja auch davon. Also da lohnt es sich auch so ein bisschen, ja, über zwei Ecken zu denken. Und wenn eben die Biotechnologiewerte mehr Studien machen, bessere Studien machen, bessere Produkte herausbringen, dann profitieren da eben auch die, ja, ich nenne sie mal Zulieferer oder eben die Labordienstleister. Also es gibt viele Branchen, die, viele Subsektoren, die ich insbesondere in 2026 sehr spannend finde.
Okay, sehr, sehr interessant. Wir haben jetzt über USA natürlich und auch über Europa gesprochen. Was ist mit Asien? Das ist ja mit Abstand die größte Bevölkerung, die da erlebt. Also der Heimatmarkt natürlich zwangsläufig für asiatische Pharma, Gesundheitsunternehmen ist der größte. Ist da auch als Investor für Sie interessant?
Interessant schon. Wir haben jetzt in unseren Portfolien haben wir den Anteil insbesondere chinesischer Aktien sehr, sehr gering, bis gar nicht investiert. Das heißt aber nicht, dass das in Zukunft immer so sein muss. Sie haben die Bevölkerung genannt, die da natürlich extrem den Rückenwind gibt, aber auch die Innovation ist ziemlich hoch, weil das Thema für die, wenn ich jetzt China beispielsweise mir vor Augen führe, das ist natürlich ein wichtiges Thema für die kommunistische Partei. Gesundheit ist, da kann man immer gut mit punkten, auch bei der Bevölkerung. Also das ist natürlich ein Thema, was die Innovation, also die neuen Produkte angeht, ist China wahnsinnig gut. Das muss man auch einfach so festhalten. Unser Fokus ist jetzt erstmal die westliche Welt, aber wenn die nächsten Jahre so weiterlaufen, wie sich das andeutet, dann führt kein Weg dran vorbei, dass man eben auch Asien betrachtet.
Okay, jetzt, Sie haben gerade eben China zusammen mit technologischen Fortschritt genannt. Das Thema Technologie, KI kam jetzt ein paar Mal schon in unserem Gespräch. Wie sehen Sie das, in welche Rolle könnte das spielen? Also ich kann mich erinnern, gab auch schon mal Kommentare, ja, mit Hilfe von KI könnte man sich ganze Testreihen sparen und Medikamentenentwicklung viel verkürzen. Ist das nur Träumerei oder sind wir schon Weg dahin?
Ja, wir sind definitiv auf dem Weg dahin und genau das ist der Punkt. Also Sie haben es angesprochen, so eine Medikamentenentwicklung, die ist eins, nämlich teuer. Zweitens, sie dauert unfassbar lange und drittens, sie ist relativ ineffizient. Wenn ich das mal mit Zahlen fütter, dann dauert das eben ja so 12 bis 13 Jahre im Durchschnitt, bis man so ein Produkt von der präklinischen Phase bis ins Kommerzielle bringt. Das kostet 2,3 Milliarden im Durchschnitt und nicht mal 10% aller Wirkstoffe, die am Menschen getestet werden, schaffen es in den Markt. Das ist der Status quo und die KI ist natürlich da exzellent, denn überall da, wo Daten genutzt werden, kann man das nutzen und das ist prädestiniert dafür. Also Sie können mit der KI die Arzneimittel, ja, Herstellung extrem verbessern. Ja, das geht los, die Rekrutierung der Patienten. Sie wissen über die KI ganz genau, welches Profil sie benötigen, welche Patienten in Frage kommen, welche nicht in Frage kommen. Das sind alles Berechnungen, das kann die KI übernehmen. Sie können bei der Arzneimittelbehörde die regulatorischen Anforderungen viel besser treffen, weil sie eben über die KI wissen, was gefordert wird, was vielleicht in der Vergangenheit nicht geklappt hat, was geklappt hat. All das hilft der KI. Sie können, und das ist das Faszinierende am Ende, sie können eben die besten Moleküle finden, all diese Millionen von Berechnungen, die sind eben genau, ja, der Ansatzpunkt von der KI und das ist wirklich bahnbrechend, faszinierend und dahingehend kann man wirklich auch davon ausgehen, dass der Healthcare-Markt sich dahin bewegt. So, das ist aber nicht nur die Arzneimittelherstellung, sondern beispielsweise auch in der bildgebenden Diagnostik. Sie gehen zum Radiologen, der Radiologe kriegt seine CT-Aufnahmen, MRT-Aufnahmen, was auch immer. Und ja, die KI kann eben ihm assistieren. Also es ist nicht so, dass sie das Bild durch eine Maschine laufen lassen oder durch eben die KI. Und die sagt ihnen dann, ob sie bestimmte Krankheiten haben oder nicht. Also es ist erstmal eine Assistenz, aber diese Assistenz kann eben bestimmte Auffälligkeiten über Millionen von alten, ja, Bildern, die eben in dem Modell trainiert wurden, kann sie die herausfinden. Und auch da ist der Ansatzpunkt wirklich faszinierend. Und ich finde das immer ganz spannend, weil in vielen anderen Sektoren wird immer davon gesprochen, wie die KI Prozesse effizienter macht. Ja, natürlich, das ist auch für den Gesundheitsmarkt der Fall. Aber was eben bei uns ganz im Vordergrund steht, ist, dass am Ende das Ergebnis, also die Behandlung für den Patienten besser werden muss. Und das ist auch das, was die KI leisten kann.
Ergebnis für den Patienten verbessern. Ich glaube, im Extremfall, wenn man es auch weiter spinnt, personalisierte Medizin, das ist immer wieder ein Thema, in Dokumentationen, in Reportagen, die in Zukunft gerichtet sind. Ich denke, da könnte natürlich KI sehr stark unterstützen. Wie weit ist das Thema gerade? Ist das überhaupt schon ein Thema auch für die Sektoren, in die Sie investieren?
Ja, das ist ein Thema. Also das, wenn ich mache es mal wieder zweigeteilt. Die eine Seite ist jetzt die Arzneimittelherstellung. Da haben Sie insbesondere in der Onkologie schon sehr lange den Trend, dass das sehr individualisiert ist. Also man möchte ja eigentlich weg von dem Status quo, dass man eine Chemotherapie einsetzt und da mit Kanonen auf Spatzen schießt. Das ist ja das, was man eigentlich nicht haben möchte. Also man möchte was sehr Gezieltes haben, und da kann die KI eben über die Punkte, die ich eben genannt habe, schon jetzt Mehrwert leisten. Und darüber hinaus kann man eben auch mit der KI, also nicht nur in der Arzneimittelentwicklung ansetzen, sondern wie gesagt eben auch in der bildgebenden Diagnostik beispielsweise. Oder selbst ein Hörgerät ist heutzutage mit KI ausgestattet, und da wird's ja auch individualisierter. Also je mehr Daten ich von einem Menschen erfasse, desto individueller wird's ja. Und diese Aussage vom Gesundheitsminister mit den Wearables, die führt ja dahin. Also wir brauchen die Daten, um die Modelle zu füttern. Und wenn wir die Modelle haben, können wir auch die KI besser einsetzen. Also ich würde schon sagen, dass wir da sehr auf einem sehr guten Weg sind. Es ist natürlich auch oft so ein bisschen die Philosophie von den Menschen, von den Patienten. Wenn ich dann wieder die deutsche Brille anziehe, dann ist das Thema Datenschutz ja oft wichtiger als gesund zu sein, um es mal überspitzt zu sagen. In den USA ist das vielleicht ein bisschen anders. Also es kommen viele Faktoren zusammen, aber insgesamt lässt es mich schon sehr euphorisch werden.
Okay. Euphorie, glaube ich, ein schönes Stichwort. Oder ich frage, ob es ein Stichwort ist, im Blick in die Zukunft, dass wir für unseren Zuhörer, Zuschauern ein bisschen mitgeben können. Sie haben gesagt, 2025 war sehr, sehr herausforderndes Jahr für den Gesundheitssektor, gerade das erste Halbjahr. Es hat sich jetzt etwas erholt. Ist das diese Entwicklung, die auch dann weiter vielleicht nach 26 positiv andauern könnte? Oder wo sehen Sie da vielleicht auch neue Risiken, die auftreten könnten? Das ist ja immer klar an der Börse, das Spiel von beiden Chancen und Risiken.
Genau. Also wenn ich jetzt, wir haben ja viel in den Rückspiegel jetzt geschaut, wenn ich mal in 2026 schaue, so, dann ist es unsere Aufgabe als aktiver Investor herauszufinden, ob eben diese Belastungsfaktoren den strukturellen Wachstumscase Healthcare nachhaltig beeinträchtigen, oder ob das eben kurze Störfeuer sind und wir eigentlich eine ziemlich gute Opportunität haben, weil oft sind ja diese Abverkäufe auch tolle Chancen, einzusteigen. So, und wenn ich das jetzt mal auf unseren Sektor herunterbreche, dann sehe ich, ja, es waren kurzfristige Belastungsfaktoren da, aber wir haben nach wie vor die Treiber, über die wir gesprochen haben, Demografie, Konjunkturabhängigkeit, Wachstum, den Einsatz von KI, von Technologie. Wir haben zweitens ein Gewinnwachstum, was sich sehen lässt, wenn man nämlich mal 20 Jahre den Healthcare-Markt mit dem Breitenmarkt vergleicht, dann werden Sie feststellen, dass die Gewinne bei Healthcare-Unternehmen höher sind. Also es ist tatsächlich so, dass der fundamentale Gewinn intakt ist und deswegen auch der Investment-Case Healthcare überhaupt nicht gebrochen ist. Und auch von der Bewertung, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, gibt es eigentlich Rückenwind. Denn normalerweise verlangt der Healthcare-Investor eine Prämie eben durch diese Treiber und eigentlich auch dieses überdurchschnittliche Wachstum, die besseren Gewinne. Da ist der Investor eigentlich bereit, eine Prämie zu zahlen. So, Sie bekommen aber jetzt das Thema Healthcare zu einem Abschlag, und zwar beträgt er im Moment etwa 10%. Historisch ist die Prämie, die man eigentlich zahlt, 5%. Wenn ich es mal in Zahlen ausdrücke, so der große, breite Healthcare-Markt, der handelt ungefähr bei einem KGV von 19. So, das ist mit dem S&P 500 25 Mal oder dem Nasdaq 31 Mal deutlich darunter. Es ist natürlich auch ein anderes Risikoprofil, aber wir sind eben intakt. Das fundamentale Umfeld ist gut, die Unternehmen berichten anständig. Insofern betrachte ich diese Abverkäufe, die dann teilweise sehr schwarz sind, als gute Chancen, und ich blicke für 2026 optimistisch in die Zukunft. So. Sie haben von mir nichts Negatives gehört. Das würde viele Zuhörer wahrscheinlich stutzig machen. Deswegen eine Sache möchte ich erwähnen, und zwar dieser Belastungsfaktor von den Budgetstreichungen. Ja, wir sprechen davon, das Budget liegt dann von der NIH etwa bei 47 Milliarden, und die Streichungen, die gehen dann irgendwo auf 27 Milliarden runter. Also das sind massive Budgetkürzungen. Und da bin ich auch noch ein bisschen vorsichtig, weil da einfach noch ein bisschen zu wenig Klarheit herrscht. Wir haben die Budgets, die noch nicht verabschiedet sind. Wir kennen die genauen Auswirkungen nicht. Also für den Bereich bin ich nicht ganz so euphorisch, aber das ist ja auch das Schöne an unserem Sektor. Wir haben so viele Subsektoren, Biotechnologie, Medizintechnik, die Versicherer, Pharmawerte, digitale Gesundheit. Wir können aus den Sektoren picken und deswegen ist aktives Management in unseren Augen auch im Healthcare-Bereich unabdingbar.
Wunderbar, das ist doch ein schönes Schlusswort mit einem positiven Ausblick aufs nächste Jahr. Herzlichen Dank, Herr Schlaf. Hat Spaß gemacht. Ich freue mich auch, dass wir uns kürzer sehen, Sie als Referent bei unserem nächsten Hedgework-Event. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, besuchen Sie gerne unsere Seite hedgework.de. Da bekommen Sie weitere Informationen über unsere Hedgework-Veranstaltungen, zu denen jetzt auch Herr Schaaf dann referieren wird. Und wenn Ihr Podcast gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns abonnieren auf Ihrem Podcast-App, Ihre Präferierten, bitte auf das Knöpfchen drücken, damit Sie nächstes Mal auch wieder dabei sind. Dann melden wir uns wieder in der nächsten Folge. Und für heute herzlichen Dank. Auf Wiedersehen.